Das ist Teil 4 einer Lehrserie über Erweckung. Und manchmal werde ich gefragt, was ist eigentlich Erweckung? Es gibt eine Reihe von kirchlichen Hintergründen, zum Beispiel so in der katholischen Welt, wo das Wort Erweckung eher unüblich ist. Das würde man anders nennen. Und deswegen macht es Sinn, mal kurz nachzudenken, was ist Erweckung eigentlich? Und ich will heute eigentlich über das sprechen, was ich glaube, was das Herz von Erweckung oder von Erweckungsbewegungen ist. Das, worauf es eigentlich ankommt. Also Frage, was ist das, worum es eigentlich geht? Was ist das Herz von einer Erweckung? Ich sage euch gleich die Antwort, was das Herz von einer Erweckung ist. Oder mal auf Zuruf, was würdet ihr meinen? Ihr habt ja schon ein paar so Geschichten gehört hier von Allgäuer Erweckungsbewegung und First Great Awakening oder vielleicht hast du selber mal was gelesen schon. Was ist das Herz? Was ist eigentlich die Definition, das Ding von Erweckung? Okay, das bin ich verstanden? Ja, genau, Reich Gottes kommt. Bekehrungen, Sehnsucht nach Gott, das sind genau diese Dinge. Ich will das zusammenfassen mal mit dem Wort, oder andere Frage, was ist die Erweckung par excellence? Die erste und die Erweckung schlechthin? Pfingsten. Und am Pfingsten haben die Leute, die erweckt wurden, einen Satz gesagt. Und der ist sowas wie die Überschrift für alle Erweckungen. Und der Satz ist, was müssen wir tun, um gerettet zu werden. Schau mal, der Mittelpunkt von Erweckung ist, dass Leute auf einmal anfangen zu fragen, was muss ich tun, um errettet zu werden. Weißt du, Christentum ohne Erweckung, das ist Leuten Staubsauger zu verkaufen, die sie gar nicht brauchen. Ja? Oder jemanden einen dritten Schuh zu verkaufen, obwohl er schon zwei hat. Sagt, ich brauche keinen dritten Schuh, ich habe nur zwei Beine. So ist oft Evangelisation. Du versuchst Leuten was aufzuschwatzen, wo sie sagen, ey, ich brauche das überhaupt nicht. Was in Erweckung passiert ist, dass Leute auf einmal realisieren, hey, ich brauche Erlösung und sie stellen die Frage, was muss ich tun? Okay? Was muss ich tun, um errettet zu werden? Ich will euch heute anhand von zwei Geschichten, beide aus dem 20. Jahrhundert, beide aus Großbritannien, anhand von zwei Geschichten will ich aufzeigen, was das Herz von Erweckungen ist und was der Anfang von Erweckung ist. Und es hat beides ganz massiv mit diesem hier zu tun. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und die erste Geschichte, die führt uns in eine relativ abgelegene Insel, einen abgelegenen Teil von Europa. Jetzt erstmal Schottland. Wer war schon mal in Schottland? Okay, nicht so viele. In Schottland gibt es links oben eine Inselgruppe, das sind die Hebriden. Und dort in den Hebriden wiederum gibt es eine Insel oder eine Inselhälfte, die heißt Isle of Lewis. Okay, daneben ist die Isle of Skye, da kommt auch guter Whisky her und so. Und die Isle of Lewis war Schauplatz von einer ganz, ganz mächtigen Bewegung des Geistes im Jahr 1949. Und ich will ziemlich lang heute über diese Erweckung sprechen, weil die ist noch nicht lang her. Die ist unglaublich gut dokumentiert. Wir haben ganz tolle Augenzeugenberichte und es ist in Europa, es ist nicht irgendwo in Timbuktu. So Isle of Lewis, sehr interessant, ist heute hauptsächlich von touristischem Interesse. Da gibt es so Schafe und so schöne Gegend und so. Ich habe einen Bruder, mein jüngerer Bruder, der ist so Schottland-Highland-Freak, der fährt da hin und beobachtet dann Vögel und so. Und es ist interessant, wenn du den Lonely Planet oder irgendeinen Reiseführer von Isle of Lewis oder von Schottland nachliest oder auch den Wikipedia-Artikel, dann steht da bis heute, also die Isle of Lewis-Leute, das sind so besonders fundamentalistisch, also so ganz entschiedene Christen. Isle of Lewis ist bis heute dafür bekannt, dass am Sonntag nichts geht. Da hat nichts offen. Selbst es gab nicht mal eine Fähre, die am Sonntag in Lewis anlegte, bis vor ein paar Jahren. Und die wurde nur eingeführt unter heftigem Widerstand der Bevölkerung. Das heißt, es ist bis heute eine Insel, die stark geprägt ist von einem sehr, sehr, sehr lebendigen Christentum. Und ich will euch mit reinnehmen in eine, wie ich finde, unglaublich spannende Reise. Unglaublich faszinierende Geschichte. Und diese Geschichte, Isle of Lewis, also in einem relativ abgelegenen Teil von Europa, wo ein paar tausend Leute halt leben, beginnt mit zwei alten Frauen. Wirklich, ich glaube, wir haben oft keine Ahnung, wie große, mächtige Erweckungsbewegungen ausgelöst worden sind durch die Gebete von irgendwelchen unbekannten kleinen Leuten. Diese Bewegung, diese Erweckung, von der ich euch jetzt erzählen will, ist ausgelöst worden von zwei alten Damen im Foto links und rechts. Die eine war 82 und die andere 84. Die eine hieß Peggy Smith und die andere Christine Smith. Und die eine von beiden war blind und die andere hatte so starke Arthritis, dass sie kaum gehen konnte. Okay? Und diese zwei Damen hatten ein Ziel. Und ihr Ziel war Erweckung. In der Situation in der Isle of Lewis war das Christentum, war der ganze Glaube in einer ähnlichen Situation wie heute in vielen Großkirchen. Es gab überhaupt keine jungen Leute mehr. Es gab keinen einzigen Teenager, der in die Kirche gegangen ist. Es wurde viel Alkohol getrunken. Die Leute sind ins Kino gegangen. Es ist eine starke Welle, wo überall Kinos hinkamen. Und der ganze Glaube ist mehr und mehr abgebröckelt. Es war richtig tot. Und in dieser Zeit sind ein paar andere Leute wie die aufgestanden und haben gesagt, hey, wir müssen alle christlichen Gemeinden auf der Isle of Lewis müssen wir einladen, um Erweckung zu beten. Und die Peggy und Christine Smith, die waren ziemlich alt, aber die waren ziemlich feurig. Und die haben sich an vielen Abenden zu zweit um 10 Uhr abends getroffen und haben bis nachts um 3 oder 4 auf ihren Knien Fürbitte getan. Und nicht nur einmal, sondern zweimal oder dreimal die Woche. Und während dieses Gebetes hat eine von den beiden eine Vision gesehen. Und die Vision war, sie hat ein Bild gesehen von ihrer Ortskirche, die überfüllt war mit jungen Leuten. Und einen fremden Prediger, einen, den sie nicht kannte, der hat an der Kanzel gepredigt. Und außerdem hat sie das Wort bekommen, Bibelstelle aus Jesaja, ich werde Wasser gießen auf das trockene Land. Sie hat ihre Visionen ernst genommen und ist zu ihrem Pfarreigeistlichen, zu ihrem Pfarrer gegangen und hat gesagt, wir müssen irgendeinen ausländischen Prediger holen. Nun, zu diesem Zeitpunkt waren schon ein paar andere Gruppen auch, die Fürbitte gemacht haben. Es war keine Erweckung oder irgendwie sowas, aber die haben Fürbitte gemacht, auch inniglich gebetet. Und dieser Pfarrer hat sich darauf eingelassen, hat gesagt, okay, auf der Nachbarinsel, der Isle of Skye, da predigt gerade so ein schottischer Prediger, der heißt Duncan Campbell. Duncan Campbell, und den werden wir holen. Den Namen müsst ihr euch merken, denn ich werde nachher euch ein Original-Audio Vortrag von Duncan Campbell einspielen, 2 Minuten. Weil es gibt so viele Erweckungen, von denen liest du nur irgendwo, die sind hunderte von Jahren her, und ihr werdet gleich einen Originalton hören von diesem Mann, wie der erzählt, was da passiert ist. Es ist eine Originalaufnahme aus den 50er Jahren mit seinem krassen schottischen Akzent. Ihr werdet nur wenig davon verstehen, befürchte ich, aber es in seiner Stimme hallen noch immer wieder diese unglaublichen Ereignisse. Während diese Leute an Isle of Lewis gebetet haben, wurde denen immer mehr bewusst, wow, sie müssen selbst mit Gott erstmal im Reinen sein. Und sie haben Duncan Campbell geholt und er kommt kommt mit dem Boot an. Und da kommt ein junger Mann auf ihn zu, einer von denen, die gebetet haben mit den alten Frauen. Und sagt nur, Mr. Campbell, gehen Sie wirklich mit dem Herrn. Denn Gott tut hier was, aber wir können sie nur brauchen, wenn sie wirklich mit dem Herrn gehen. Und er hat nur so gesagt, okay, ich hoffe, ich bin zuversichtlich sagen zu können, dass ich Gott wirklich fürchte. Und der junge Mann hat nur gesagt, okay, if you fear God, that will do. Also wenn du den Herrn fürchtest, das wird genügen, dann passt es. Dann haben sie eine Gebet, dann das ist unglaublich. Der kommt abends um 17 Uhr an. Und zu dem Zeitpunkt war schon so ein gewisses Erwachen unter den Leuten. Leute sind in die Gebetsveranstaltungen gekommen, halt erst ein paar. Und dieser Pfarrer hat gesagt, lieber Mr. Duncan, Sie sind bestimmt, lieber Mr. Campbell, Sie sind bestimmt müde und hungrig. Sie wollen wahrscheinlich gleich essen gehen. Wir haben ein Abendessen für Sie bereitet. Aber wäre es Ihnen recht, wenn wir kurz, bevor wir in Ihre Unterkunft gehen, kurz noch bei der Kirche vorbeigehen und ein kurzes Treffen abhalten. Da werden nicht viele Leute sein, aber ein kurzes Gebetstreffen. Sagt, okay, machen wir. Dann sind sie da hingekommen, es war etwa abends um 6 und es waren einige Leute da, vielleicht 50 oder so. Und sie hatten ein Treffen und es war okay. Es war ganz gut, es war nicht schlecht. Ich muss teilweise im Original vorlesen aus dem Englischen, weil es so ergreifend zu lesen ist. Sie beten so, vielleicht 2 Stunden oder läuft diese Gebetsveranstaltung, er predigt auch und er sagt, es war okay, aber nichts absolut Glorreiches. Deswegen sagen die anderen Leute, also die Leute gehen, okay, da gibt es einen Schlusssegen, die Leute gehen, es bleiben nur ein paar zurück. Dann sagt jemand, hey, wir müssen Fürbitte machen, das Treffen, das war noch gar nichts, wir müssen beten, dass mehr passiert. Duncan Campbell will eigentlich gerne essen gehen, aber sie fangen trotzdem an zu beten und jetzt fängt ein junger Mann an zu beten und er liest, das ist wichtig, müsst ihr euch merken für den zweiten Teil, er liest Psalm 24 vor. Die Erde gehört dem Herrn, der Erdkreis und seine Bewohner, denn er hat ihn auf Strömen gefestigt, ihn über Meere gegründet. Und jetzt der berühmte Vers, wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn, wer darf stehen an heiliger Stätte, der reine Hände hat und ein makelloses Herz. Und dieser junge Mann fängt an zu beten und erst sagt er, Brüder, er sagt wortwörtlich, it seems to me so much sentimental humbug to be praying as we are praying. Mir scheint es, das ist ein sentimentaler Humbug, was wir hier tun, dass wir hier warten und warten, aber wir selber sind eigentlich nicht auf rechte Weise mit, wir selber haben keinen richtigen Stand vor Gott. Und er fängt an zu beten, oh Herr, sind meine Hände rein? Ist mein Herz rein? Und es kommt ein Geist von Buße auf ihn. Und der junge Mann gerät in eine Trance. Also er gerät in eine Vision und ein tiefer Geist von Sündenüberführung kommt auf die anderen 6, 7 Leute, die da dabei sind. Und die fangen auch an zu beten. Herr, sind meine Hände rein? Ist mein Herz rein? Und alle merken, dieser junge Mann geht in eine Trance und die geistliche Atmosphäre verändert sich. Es ist mittlerweile abends um 11 oder so. Dann kommt der Mesner rein, der die Kirche absperrt und sagt, liebe Gentlemen, ich störe nur ungern, aber ich muss euch berichten, es ist etwas Außerordentliches passiert. Erweckung ist ausgebrochen, vor der Kirchentür warten 200 oder 300 Menschen. 200 oder 300 Menschen. Dann sagen sie, okay, lass uns die Tür aufmachen. Dann machen sie die Tür auf und innerhalb von 2 Minuten ist die Kirche überfüllt, zum Brechen voll. Nun, das Unglaubliche ist, ihr werdet solche Geschichten öfter hören. Duncan Campbell sagt immer wieder, wenn du die Leute fragen würdest, warum sie gekommen sind, sagen sie alle, wir wissen es nicht. Die Leute wissen nicht, warum sie gekommen sind. Sie kommen zusammen. Er hat gesagt, seinen zweiten Schlusssegen gab er um 4 Uhr morgens. Also er hat, besser gesagt, sie machen die Tür auf und draußen sind 200 oder 300 Leute und Duncan Campbell ist überfordert, er weiß nicht, was er tun soll. Und dann sagt der Clerk, der Mesner sagt, vielleicht sollten wir ein Lied singen. Und dann fangen sie an, ein Lied zu singen und Duncan Campbell, ihr werdet gleich den Originalton hören, er sagt, und aus dem Lied heraus hat er überall die Schreie derer gehört, die Buße taten und geschrien, Herr, hab Erbarmen mit mir. Dann öffnet er die Kirche, das Treffen geht bis 4 Uhr, dann gibt er zum zweiten Mal den Schlusssegen, er sagt, das war der zweite Schlusssegen, er sagt nur so nebenher, ihr werdet beruhigt sein, sofern, dass ich an dem Abend kein Abendessen bekam, denn er geht um 4 Uhr raus, überall im Freien, draußen sind Leute, die weinen, dann kommt ein junger Mann und sagt zu ihm, an der Polizeistation haben sich 200 bis 300 junge Leute spontan versammelt, weil sie wissen, dass einer von den Polizeibeamten ein gläubiger Christ ist. Sie wussten nicht, wo sie sonst hingehen sollten. Und sie sind alle überwältigt von plötzlicher Sündenüberführung. Leute, 1949, nicht vor 1000 Jahren, nicht in Afrika irgendwo. 100 junge Leute sind in einem Nachbardorf on a dance. Das heißt, wir würden es heute Disco nennen. Die haben halt da Bier getrunken und so Dudelsack gespielt und was die halt damals getanzt haben. Und 100 junge Leute verlassen spontan diese Tanzversammlung, als würden sie vor einem Feuer davonlaufen. Spontan. Genau, bis 5 Uhr geht die Gebetsversammlung, dann gehen sie ins Bett. Am Vormittag kommen spontan Busse von der ganzen Insel, von allen Ortschaften kommen zusammen und eine Erweckung bricht aus. Es kommt eine Zeit, wo sie täglich bis zu 8 Gottesdiensttreffen haben. 8 Predigten, 8, weil sich überall Menschen bekehren. Es geht so weiter. Ich überlege gerade, Lass uns jetzt mal kurz ein Audiobeispiel. Ihr werdet nicht so viel hören, befürchte ich, aber er erzählt von einer dieser Versammlungen, wo spontan Leute zusammenkommen. Und ich will euch einfach mal diesen O-Ton zumuten. Ich versuche dann nachher ein bisschen zu übersetzen, was er gesagt hat. Reverend Duncan Campbell.
And within a matter of minutes, the church was crowded at 11:45. Now, where did the people come from? How did they know that a meeting was in progress in the church? Well, I cannot tell you. But I know this, that from village and hamlet, the people came. Were you to ask some of them today, what was it that moved you? They couldn't tell you.
Konnten nicht sagen, warum sie gekommen sind.
Only that they were moved by a power that they could not explain, and the power was such as to give them to understand and see that they were hell-deserving sinners. And of course, the only place they could think of where they might find help was at the church. And here they were, between 600 and 700. There was a dance in progress that night.
There was a dance in progress.
In the parish. And while this young man was praying in the aisle, the power of God moved into that dance. And the young people, over 100 of them, fled from the dance as though fleeing from a plague. And they made for the church. And when I endeavored to get up into the pulpit, I found the way blocked.
Er hat versucht, auf die Kanzel zu gehen.
Young people,
der Weg war versperrt mit jungen Leuten.
When I went into the pulpit, I found a young woman, a graduate of Aberdeen University.
In der Kanzel lag eine junge Frau.
And she's lying on the floor of the pulpit crying, is there mercy for me?
Is there mercy for me?
Is there mercy for me? God was at work, and Peggy's vision, now actual and real. A church crowded with young people.
A church crowded with young people.
As well as old.
Division von
well, that meeting continued until 4 o'clock in the
morning. Diese Lehre, nach der kannst du leicht googeln, wenn du einfach Duncan Campbell Revival on the Isle of Lewis eingibst. Du findest es leicht im Internet. Er betont immer und immer wieder, was Erweckung ist und was nicht Erweckung ist. Und er sagt, viele Leute nennen das Erweckung, wenn du eine große Veranstaltung hast und es kommen viele Leute. Er sagt, das ist nicht Erweckung. Viele Leute nennen es Erweckung, wenn eine Kirche stark wächst. Er sagt, das ist nicht Erweckung. Er sagt, weißt du, was Erweckung ist? Erweckung ist, wenn ein ganzer Landstrich plötzlich ergriffen ist von einer Präsenz und Wahrnehmung Gottes. Er hat gesagt, du hast Gott überall getroffen. Die Handwerker haben ihn auf der Baustelle getroffen. Die Torfstecher, die im Moor gearbeitet haben, haben ihn draußen auf dem Feld getroffen. Es gab kein anderes Thema. Die Leute haben spontan nur angefangen, darüber zu sprechen, dass sie plötzlich realisieren, dass Gott real ist. Was er vorher gesagt hat, ist, wenn du die gefragt hättest, warum sie gekommen sind, dann haben sie alle nur gesagt, wir wissen es nicht, aber wir sind von einer plötzlichen, unglaublichen Kraft erfasst worden, dass wir realisiert haben, dass wir alle Sünder sind, die Hölle verdienen. Das ist absolut, 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 absolut unvorstellbar. Es gibt eine andere Begebenheit, die ich extrem lustig finde. Und zwar gibt es 14 junge Männer stehen auf dem Marktplatz und unterhalten sich drüber, wie viel Liter Bier sie organisieren sollen für eine Party, die sie machen. Wie viel Liter Bier? Die wollen sich total besaufen. Und einer von denen sagt einfach nur, Leute, vielleicht sollten wir ein bisschen mehr Bier bestellen, weil wer weiß, wie oft wir noch Partys haben können, wenn jetzt dann die Erweckung auch hier ausbricht. Ist ein Witz. Und dann sagt einer, ey, Moment, warum sagst du sowas? Bist du der Meinung, dass die Erweckung hierher kommen wird? Und der eine Typ sagt nur, ich weiß nicht, aber in letzter Zeit fühle ich mich so ein bisschen komisch. Und in dem Moment fangen alle 14 jungen Männer an zu weinen und werden von Sünden überführt. Und 12 von den 14 werden vollzeitliche Prediger danach. Das ist unglaublich, ja. 12 von den 14. Die reden einfach über Bier, ja. Jetzt, auch eine tolle Geschichte. Nicht überall in der Isle of Lewis wird Duncan Campbell freundlich aufgenommen. Es gibt Ortschaften, wo sie sagen, das ist ein Irrlehrer. Und super. Erstmal sagt die Peggy Smith, die alte Dame, sagt zu Duncan Campbell, du solltest in das und das Ort, den und den Ort gehen. Ich glaube, der Herr will, dass du da hingehst. Und er sagt, nee, ich habe nicht den Eindruck, und vor allem, ich kann da nicht, weil ich werde da nicht eingeladen, die Leute wollen mich nicht dort. Und dann sagt sie zu ihm, Mister, wenn du mit Gott in der Beziehung stündest, mit der du stehen solltest, dann würde er auch dir seine Geheimnisse anvertrauen. Und ich schlage vor, dass wir jetzt erstmal zusammen beten. Dann beten sie zusammen und Peggy Smith fängt an zu beten. Oh Herr, du erinnerst dich noch an unser Gespräch, das wir heute Morgen um 2 Uhr in der Früh hatten. Du hast zu mir gesagt, dass Duncan Campbell in diesen Ort gehen soll. Jetzt habe ich mich mit Duncan Campbell unterhalten und er sagt, er will nicht gehen. Herr, bitte schenk diesem Mann Weisheit, weil er braucht sie dringend. Und er ist so überwältigt von diesem Gebet, dass er sagt, okay, ich gehe. Und sie sagt nur, you surely better will. Also, das ist wohl auch das Beste, wenn du das machst. Jetzt kommt er, der kommt in dieses schwierige Dorf, wirklich dieses, der dortige Pfarrer oder was es ist, der lässt ihn nicht predigen, aber er kommt an den Ort hin und schon an der Anlegestelle warten 100 Leute spontan auf ihn. Und er predigt dort und der Geist Gottes fällt. Nein, stimmt nicht. 300 bis 400 Leute haben sich in einem Bungalow, in einem 7-Zimmer-Haus versammelt. 300 bis 400 Leute. Die Leute knien alle in den Betten nebeneinander. Die ganzen Betten vom Haus sind gefüllt. Und er fängt an, in diesem Bungalow zu predigen. Mittendrin kommt einer und sagt, Mr. Campbell, könnten Sie in einen anderen Teil des Hauses gehen? Da sind die führenden Männer der Stadt versammelt, der Bürgermeister und so weiter. Und die schreien alle unter Überführung. Können Sie mit denen sprechen? Währenddessen sprechen wir mit den jungen Frauen, die im Nachbarzimmer alle am Boden liegen und weinen unter Sündenerkenntnis. Das sind wirklich Sachen, die man sich kaum vorstellen kann. Das ist wunderbar. Sie kommen in ein schwieriges Dorf und in einem schwierigen Dorf passiert nicht wirklich viel. Die Leute sind nicht interessiert. Es sind 30 Leute, die sich versammeln und sie beten und beten stundenlang und es passiert nichts. Und nach Mitternacht kommt ein junger Mann und der junge Mann heißt John Smith. Und John Smith, Duncan Campbell sagt, ich habe den Eindruck, du sollst für uns beten, John Smith. Dann fängt an, John Smith zu beten. Er steht auf und sagt, Herr, du hast ein Versprechen gegeben und du erfüllst es nicht. Du hast gesagt, dass du Wasser auf das trockene Land gießen wirst. Und wenn ich mein eigenes Herz richtig kenne, wo ich hier stehe, kann ich dir sagen, o Herr, dass ich durstig bin. Ich bin durstig nach einer Manifestation des Mannes zu deiner rechten Seite. Ich bin durstig danach, dass der Mann zu deiner rechten Seite, also Jesus Christus, sich hier manifestiert. Und Herr, bevor ich mich wieder niedersetze, will ich dir sagen, dass es hier um deine Ehre geht. Your honor is at stake. Das heißt, Herr, deine Ehre steht auf dem Spiel. Ich will dir sagen, Herr, du musst deine Versprechen wahrhalten, denn deine Ehre steht am Spiel. Und in diesem Moment, Duncan Campbell sagt, glaub es oder glaub es nicht, hat die Kapelle, in der sie gebetet haben, angefangen zu beben, und zwar so sehr, dass Sachen hier von Seitenboards runtergefallen sind. Die Leute haben gesagt, das ist ein Erdbeben. Und Duncan Campbell hat gesagt, ja, aber er hatte andere Ideen, er hat an Apostelgeschichte gedacht, dass der Platz, wo sie beten, erschüttert hat. Es war weit nach Mitternacht. Duncan Campbell gibt den Schlusssegen, sie gehen raus und die ganze Ortschaft ist wach. Licht in allen Häusern, Leute kommen aus der Nachbarschaft und tragen Stühle, weil sie erwarten, dass in der Kirche kein Platz ist, weil sie sich spontan versammeln. Das ganze Dorf ist wach. Freunde, 75% dieser Leute haben sich bekehrt, bevor sie die Kirche erreicht hatten. Überhaupt während der ganzen Erweckung. 75%. Die kommen in die Kirche und berichten nur noch, was Gott aus dem Feld draußen getan hat oder auf der Straße oder beim Fischen auf dem Meer draußen. 75% haben sich bekehrt, bevor sie überhaupt in die Versammlung kamen. Und er sagt, that is revival. Nicht irgendwelche anderen Sachen. Sowas ist Erweckung, wenn ein Landstrich verändert ist. In diesem schwierigen Dorf, wo die Leute nachts aufgewacht sind, gibt es eine Kneipe, wo die Leute alle zum Saufen gehen. Die Kneipe macht in dieser Nacht zu und wird nie wieder aufmachen. Die Kneipe ist bis heute zu. Unglaublich. Eine junge Studentin, die an der Universität gerade fertig geworden ist, das war gerade die Geschichte, die ich euch vorgespielt habe, liegt auf dem Boden in der Kanzel drin und ruft nur, is there mercy for me? Is there mercy for me? Was ein charakteristisches Kennzeichen dieser Erweckung ist, und es ist das Herz der Erweckung, das ist, Sünde wird unerträglich. Christoph Blumhardt, von dem ich euch noch erzählen werde, ein Deutscher, aus dem evangelischen Pietismus stammender Pfarrer aus dem 19. Jahrhundert, gibt eine Definition. Er sagt, während einer Erweckung sündigen die Leute nicht weniger, aber Sünde wird unerträglich wie kochendes Pech auf deiner Haut. Das ist der Unterschied. Sünde wird unerträglich. Is there mercy for me? Is there mercy for me? Dann gibt es einen anderen Mann, der ganz bekannt ist als ein stadtbekannter Sünder, und schließlich erreicht die Erweckung auch ihn. Und er sitzt stundenlang in seinem Zimmer und ruft nur aus, can you have mercy on a sinner like me? Hell is too good to me. Hell is too good for me. Hell is too good for me. Kannst du erbarmen über einen Sünder wie mich? Selbst die Hölle wäre zu gut für mich. Duncan Campbell sagt, wichtig bei sowas ist, let them stew in their conviction. Also lass sie in ihrer Überführung ein bisschen kochen. Also er sagt, oft sind wir zu schnell dabei, den Leuten zu sagen, hey, Kopf hoch, Jesus liebt dich. Er sagt, nee, lass Gott dieses Werk der Überführung mal machen. Lass jemand ruhig an den Punkt kommen zu erkennen, wow, ich brauche einen Retter oder ich bin verloren. Etliche Stunden später, manchmal sogar erst Tage später, brechen die durch oder werden im Gebet begleitet und brechen durch, dass sie auf einmal erkennen, es gibt einen Erlöser für sie. Aber das ist nicht ein Kopferkennen, sondern es ist ein existenzielles Erkennen. Es geht weiter. In dieser Veranstaltung, in diesem Bungalow mit 300 oder 400 Leuten, sind auch zwei bekannte Pfeifenspieler, also heute kann man sagen zwei DJs. Und die werden eigentlich, es wird beworben, dass im Nachbardorf ein großer Dance stattfindet, wo die zwei spielen sollen. Also wie wenn du hier in eine Disco gehst und zwei berühmte DJs kommen. Aber die zwei berühmten DJs bekehren sich in der Erweckungsveranstaltung. Jetzt kommt nachts um 3 der Ortspfarrer in die Disco, in diese Dancehall. Und sagen sie gleich, was wollen sie hier? Sagt er, oh, ich komme zum Tanzen. Sagen, das glauben wir nicht, sie kommen doch nicht zum Tanzen. Dann sagt er, hey, ich bin hier der Pfarrer, ihr lasst mich rein. Dann geht er rein und sagt, Achtung, Achtung, kurze Ansage, ihr wartet doch auf eure zwei Piper, auf eure zwei DJs. Die sind aber nicht da, die haben sich nämlich gerade bekehrt, hier bei uns im Nachbarhaus. Und ich schlage vor, dass wir jetzt einen Psalm singen. Dann fängt er an, mit den Leuten ein Kirchenlied zu singen. Und währenddessen kommt der Geist der Überführung und mit 3 Bussen fahren die nachts die ganzen jungen Leute in diese Veranstaltung. Und als die Busse aufgehen, sind alle in den Bussen auf den Knien, weil sie Buße tun. In den Bussen. 3 Busse voll jungen Leuten. Das ist in Arno. Nee, in Barbas. In Barbas oder Arno. Ich weiß nicht, ich sag euch eh nichts. Deswegen, unglaublich, unglaublich. Aber eine ganz wichtige Erkenntnis an dieser Sache ist, wie hat das begonnen? Wie hat das begonnen? Das begonnen hat es, und das ist das wichtige Prinzip, auf das ich heute Abend raus will. Es hat alles begonnen mit diesem Typen, der Psalm 24 gebetet hat. Das heißt, Herr, sind meine Hände rein? Ist mein Herz rein? Erst beginnt die Sündenerkenntnis und die Buße, wo? Na, bei den Gläubigen selbst. Und dann gibt es eine Kettenreaktion, wo das auf alle anderen überspringt. Das ist ein Muster, das du durch alle Erweckungen, das ist das Herz von Erweckung, das ist ein Muster, das du durch alle Erweckungen sehen kannst. In dem Maße, in dem sich die Gläubigen selber heiligen lassen und umkehren und Buße tun, in dem Maße fließt Kraft nach außen. Das ist ein biblisches Prinzip par excellence. Wir sehen das auch zum Beispiel in der, die nochmal kommen wird, in der Erweckung von Christoph Blumhardt. Die haben ein paar Monate Erweckung und dann flautet die Kraft ab. Was machen sie? Sie tun Buße. Sie suchen, Moment, was ist falsch gelaufen? Sie erforschen ihr Herz. Und als sie durch so einen Bußprozess durch sind, fließt die Kraft wieder. Ich will jetzt also im Wesentlichen sprechen über das, was man ganz altmodisch Heiligung nennt. Heiligung. Und dazu bitte ich euch mal, eure Bibel zur Hand zu nehmen. Ich versuche, ein wichtiges Prinzip aufzuzeigen. Schaut, das habe ich hier gesagt. Das ist das Herz von Erweckung. Was muss ich tun? Sünde wird unerträglich. Aber das auf den Gläubigen und den Ungläubigen. Gleiches Prinzip. Und jetzt wollen wir uns genauer anschauen, wie funktioniert diese Buße, wie funktioniert diese Heiligung. Und ich bitte euch mal aufzuschlagen, 1. Thessalonikerbrief, Kapitel 4, Vers 3 und dann noch ein paar andere Verse, unter anderem Vers 7. Ich fange mal an zu lesen in Vers 3. Das ist es, was Gott will, eure Heiligung. Das bedeutet, dass ihr die Unzucht meidet. Das ist interessant. Egal, was deine Berufung ist, du sagst, ich weiß nicht, was Gott von mir will, du kannst dir sicher sein, eine Sache will er für dich. Und das ist deine Heiligung. Was ich so schön finde, ist Folgendes. Hier steht nicht, das ist es, was Gott will, die Tatsache, dass du heilig bist. Sondern hier steht Hagiasmos. Und das kann den Prozess des Heiligwerdens auch heißen. Was heißt das? Das heißt, das, was Gott für dich will, ist, dass du dich in diesen Prozess einlässt, ihm ähnlicher zu werden. Das heißt, er ist nicht erst dann zufrieden mit dir, wenn du da fertig bist bei 100%, sondern du bist schon 100% in deiner Berufung, wenn du in diesem Prozess drin bist. Versteht ihr, was ich meine? Macht das? Das ist es, was Gott will, deine Heiligung, dass du dich in diesen Prozess reingibst. Okay? Nun, was ist dieser Prozess? Dieser Prozess ist sowas. Ich zeichne das mal auf mit Hilfe einer Skizze, die ihr vielleicht von einer anderen Lehre schon kennt. So. Heiligung beinhaltet ein aktives Element und ein passives. Okay? Besteht aus zwei zusammenwirkenden Bewegungen. Eine aktive und eine passive. Okay? Wovon Paulus jetzt gerade spricht, ist die aktive. Er sagt, das ist es, was Gott will, eure Heiligung. Das bedeutet, dass ihr die Unzucht meidet. Und danach kommt ein Vers, der relativ schwer in der Übersetzung ist. Also Elberfelder übersetzt, das heißt, dass jeder es lernt, sein Gefäß in Ehrfurcht zu erwerben. Und das ist die Frage, was heißt es? Die Einheitsübersetzung macht es freier und sagt, dass jeder von euch lernt, mit seiner Frau in heiliger und achtungsvoller Weise zu verkehren. Das Problem ist einfach, dass dieser Vers sehr, 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 sehr viel bedeuten kann. Er kann entweder bedeuten, die Art und Weise tatsächlich, wie ein Mann mit seiner Frau umgeht. Es kann aber auch heißen, wie man mit seinem eigenen Körper umgeht. In beiden Fällen haben wir so eine Aussage, dass diese aktive Heiligung irgendwas so mit dem ganzen Bereich Sexualität zu tun hat. Das ist schon heftig. Paulus sagt, hey, lass uns über Heiligung sprechen. Und das erste Thema ist, Freunde, das hat mit der Art und Weise zu tun, wie du mit Geschlechtlichkeit umgehst, wie du mit ehelicher Treue umgehst, wie du mit Pornografie umgehst, dass du die Unzucht meidest. Was ist Unzucht? Unzucht im biblischen Verständnis ist jeder Gebrauch von Sexualität außerhalb des Rahmens der Ehe, der monogamen Ehe. Okay, das ist ein Bereich, den Paulus anspricht, die aktive Heiligung. Dann geht es weiter in Vers 6 und er sagt, also Vers 5 ist nochmal nicht leidenschaftliche Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen, da geht es noch einmal um diesen Bereich. Dann geht es weiter und dass keiner seine Rechte überschreitet und seinen Brüdern bei Geschäften betrügt. Denn all das Recht der Herr, wie wir euch schon früher gesagt haben. Und dann, denn Gott hat uns nicht dazu berufen, unrein zu leben, sondern heilig zu sein. Worum geht es in diesem Vers? Hier heißt es, dass keiner seine Rechte überschreitet und seinen Bruder betrügt. Das hat einerseits ganz stark mit dem Bereich Geld zu tun, ne? Niemanden zu betrügen. In Geschäften niemand zu übervorteilen. Aber es hat auch zu tun mit dem Bereich Stolz. Ne? Seinem Bruder zu übergehen, das Recht seines Bruders zu missachten, bedeutet, aus Stolz heraus zu handeln. Ne? Das Gegenteil von Stolz ist, jemand anderen in seiner Würde und in seinen Bedürfnissen groß zu machen und zu sehen. Das ist Demut. Sein Bruder zu übergehen, ist eine Haltung von Stolz. Und meine Meinung ist schon, dass diese drei Bereiche, wie gehe ich um mit dem Bereich Liebe, Geschlechtlichkeit, wie gehe ich um mit dem Bereich Geld, wie gehe ich um mit dem Bereich Stolz, sind so die drei Arenas, sind so die drei Schauplätze, wo Heiligung konkret wird. Und zwar der aktive Teil davon. Aktiver Teil heißt, das ist das, was wir beitragen können. Ich will nicht so ausführlich jetzt über die drei Themen sprechen. Wenn du in deiner Gebetszeit mal was Interessantes über was Interessantes nachdenken willst, dann denk mal nach, warum Gott diese drei Bereiche wichtig sind, worum es da im tiefsten geht. Warum ist es Gott wichtig, wie ich mit Geld umgehe? Was sagt es eigentlich darüber aus, was jemand mit Geld macht? Warum ist es Gott wichtig, ob ich ehelich treu bin oder nicht, wie ich mit meiner Sexualität umgehe? Was sagt es über mich? Was sind die tiefsten Sachen, die da eigentlich dahinter stehen? Warum ist es Gott wichtig, ob ich stolz bin oder demütig bin? Was steht da eigentlich dahinter? Das sind drei Bereiche, an denen Heiligung konkret wird. Jetzt gehen wir zu dem nächsten Vers, und zwar Vers 8 heißt es: Wer das verwirft, der verwirft also nicht Menschen, sondern Gott, der euch seinen Heiligen Geist schenkt. Hier kommt ein zweiter Teil rein, den ich als passiv bezeichnen möchte, und der heißt: Die Heiligung wird bewirkt. Von wem? Vom Heiligen Geist. Und wer in diesen Bereichen sich gegen ihn entscheidet, schneidet sich ab von dieser Wirkung des Heiligen Geistes. Aber die Heiligung selber, sorry, wenn es ein bisschen zu theologisch jetzt ist, die Heiligung selber ist souveränes Wirken Gottes, das heißt, wo wir passiv sind, und gleichzeitig unsere eigene Anstrengung. Und es gehört beides zusammen. Ich sage jetzt so viel über das Thema, weil die zweite Geschichte, die ich euch erzählen möchte, ist ein wunderbares Beispiel für dieses passive Element. Ich will über das Aktive gar nicht mehr so viel sprechen, weil das ist uns eh relativ bekannt. Ich will jetzt ein bisschen drüber sprechen, wie sieht es aus, wenn der Heilige Geist selber in uns Heiligung bewirkt, wenn er in uns selber bewirkt, dass wir Abscheu von Sünde haben und anders leben. Und das will ich euch erzählen anhand eines sehr eindrucksvollen Mannes mit dem schönen Namen Rees Howells. Und der hat gelebt zur gleichen Zeit etwa wie die Geschichten vorher, aber in Wales, also in einem anderen Teil von Großbritannien. Die Lebensgeschichte von Rees Howells habe ich auf Englisch da, und auf Englisch ist sie noch besser, weil ausführlicher, heißt Rees Howells Intercessor. Aber wir haben sie auch auf Deutsch in unserem Büchertisch für total wenig Geld, 6 Euro oder so. Und man kann sie auch noch vorbestellen, weil so viele haben wir nicht. Das ist eine leicht gekürzte Ausgabe, aber auch eine sehr gute. Und jetzt kannst du dich wirklich auf einen kleinen Krimi freuen. Rees Howells ist ein gläubiger junger Mann, aber er wird massiv konfrontiert mit dieser Frage. So, wie sieht es wirklich aus mit Heiligung? Und zwar kommt er als junger Mann, also er ist nicht der Schönste, aber er kommt nach Amerika, er ist ein ganz gläubiger junger Mann, er kommt nach Amerika, und so ein typisch amerikanischer Freikirchler, kann man mal sagen, fragt ihn: Bist du eigentlich wiedergeboren? Und er sagt: Ja, Moment, ich bemühe mich schon alles, hier so gut aktiv zu machen, aber wiedergeboren bin ich wahrscheinlich nicht. Und er erlebt in einer bestimmten Predigtveranstaltung, erlebt er, wie der Heilige Geist, wie Jesus ihm als Gekreuzigter und Auferstandener vor Augen kommt, und er erlebt sowas wie eine persönliche Wiedergeburt. Er sagt, nachher erschien ihm jeder andere Mensch wie roh, wie brachial. Er ist ganz anders drauf auf einmal. Aber er ist noch nicht, er liest eine Bibelstelle, Epheser 2, Vers 1 bis 6, da heißt es: Ihr seid mit Jesus auferweckt worden und habt einen Platz im Himmel bekommen, und ihr seid mit ihm auch verherrlicht. Und er sagt: Ich bin zwar mit Jesus auferweckt, aber ich bin noch nicht mit ihm verherrlicht. Und was jetzt kommt, ist was für harte Gemüter. Aber ich will dieses Bild zeigen als Beispiel von einer radikalen Heiligung, und zwar auf passive Weise. Das heißt, wo der Heilige Geist eingreift und jemanden zu einer unglaublichen Höhe von Nachfolge führt. Es ist sehr, sehr eindrucksvoll. Er ist an so einem Retreat, in so einem Exerzitien oder sowas, und er sehnt sich nach der Taufe im Heiligen Geist. Er sagt: Ich will wirklich mit dem Geist getauft werden. Und ihm wird auf einmal in einer Gebetszeit, wird ihm offenbar, der Heilige Geist ist eine Person. Er ist eine Person, und er fängt an, zu ihm zu sprechen. Der Heilige Geist fängt an, zu ihm zu sprechen und sagt: Ich bin eine Person und ich bin Gott. Und ich suche einen Tempel, in dem ich wohnen kann. Aber wenn ich in einem Tempel wohne, werde nur ich drin wohnen. Und wenn ich in dich hineinkomme, dann musst du gehen. Für uns beide ist kein Platz. Ich will es nicht darstellen, als wäre das die Lehre schlechthin, das für alle gilt. Er sagt einfach nur, so hat der Herr zu ihm gesprochen. Der Heilige Geist sagt zu ihm, einer von uns beiden muss gehen. Ich werde meinen Geist nicht mit deinem Willen vermischen. Einer von uns beiden muss gehen. Und Rhys Howells fühlt sich, als hätte er ein Todesurteil bekommen. Denn er sagt, er weiß, er muss sterben, wenn der Heilige Geist kommt. Und er sagt, Moment, ich lebe seit 26 Jahren in meinem Körper und bin ganz zufrieden damit. Wie soll ich auf einmal sterben? Wie soll mein Selbst auf einmal sterben können? Und der Herr sagt es mit einer völligen Härte. Er sagt, es geht nicht um deine Sünde. Nicht deine Sünde muss sterben. Die Sünde habe ich schon weggewaschen durch mein Blut. Es geht um dein Selbst. Es geht um dein Ego. Es geht um den Teil, der durch den Fall kaputt gegangen ist. Und er fühlt sich so, als säße er am elektrischen Stuhl wie an einer Hinrichtungsstätte. Aber der Herr lässt ihm die Freiheit. Er sagt zu ihm, also 5 Tage geht es so hin und her. Rhys Howells sagt, ich habe gespürt, dass zwischen meinem Wesen und dem Wesen Gottes so ein großer Unterschied ist wie zwischen Licht und Dunkelheit. Und das ist ein Kampf um Leben und Tod. Wer von beiden gibt nach? Nach 5 Tagen sagt der Heilige Geist zu ihm, heute um 18 Uhr will ich eine Entscheidung von dir. Aber dein Wille muss gehen. Wohin ich dich sende, musst du gehen. Und was ich dir sage, musst du sagen. Du wirst nie wieder ein Recht haben, einfach für dich alleine Entscheidungen zu treffen. Und er sagt, und was für andere Christen erlaubt sein wird, wird für dich nicht erlaubt sein, weil ich dich auf so radikale Weise aussondern will. Und der Heilige Geist sagt zu ihm, du wirst nach dem heutigen Tag nie wieder eine zweite Chance bekommen. Das sind so harte Worte. Aber die Berufung des Herrn, ihr werdet nachher sehen, was er mit Rhys Howells gemacht hat. Er sagt zu ihm, Herr, es ist 6:10 und er schwitzt schon kalten Schweiß, sagt, Herr, ich weiß nicht, was ich tun soll, kann ich nicht eine Verlängerung haben? Und der Geist sagt zu ihm, du wirst nicht 5 Minuten länger bekommen. Nicht 5 Minuten länger. Und dann sagt er, irgendwann um 18 Uhr hat er kapituliert und gesagt, okay, Herr, komm in mich. Und er sagt, in diesem Moment, er gesehen und gespürt, wie die dritte Person der Dreifaltigkeit in ihn hineingekommen ist. Er wird sofort wie in ein anderes Reich versetzt. Und er sagt, er wurde mit hineingenommen hinter den heiligen Vorhang, wo Vater, Sohn und Heiliger Geist leben. Er wird hineingenommen in die Dreifaltigkeit. Und er sagt, und seither lebe ich dort. And I have lived there ever since. Das ist unglaublich, das, was man in der katholischen Mystik Vereinigung mit Gott nennt. Und seither lebe ich dort. Die Geschichte, die folgt, ist unglaublich. In späteren Jahren sieht er auch ein bisschen netter aus. Wie Gott ihn führt, wie lange haben wir noch? Wie Gott ihn führt, ist unglaublich. Ich kann gar nicht so ins Detail gehen. Gott führt ihn von einem Glaubensgehorsamsschritt in den nächsten. Und mit jedem, der ist ein einfacher Bergarbeiter in einer Kohlebergmine. Okay? Keine höhere Schulbildung, nichts. Gott nimmt ihn von Schritt für Schritt durch kleinere und schließlich größere Akte des Gehorsams. Der erste Gehorsam ist, das ist zur Zeit der Erweckung in Wales, von der ich euch schon erzählt habe. Und es gibt einen stadtbekannten, man würde sagen einen Penner, einen obdachlosen Alkoholiker. Und Gott sagt zu ihm, kümmere dich um ihn. Und er feiert mit ihm Weihnachten. Er bezahlt seine Schulden, nimmt ihn auf ins Haus. Und Gott sagt zu ihm, wenn du diesen einen lieben kannst, dann kannst du viele lieben. Wenn du viele lieben kannst, kannst du alle lieben. Wenn du diesen einen nicht lieben kannst, dann kannst du niemanden lieben. Und er nimmt ihn auf und nach 2 Jahren oder sowas bekehrt er sich. Dann fängt er an, er ist ein Fürbitter im wahrsten Sinne des Wortes. Er fängt an, für andere Landstreicher zu beten. Und Gott sagt zu ihm, du hast nur Autorität im Gebet über diejenigen Menschen, die dich wirklich was kosten. Und so nimmt er immer mehr Landstreicher auf. Er sieht, er kann nur effektiv für die beten, wenn er effektiv sein Leben für die hingibt. Dann fängt er an, für Straßenkinder in Indien zu beten. dann hört er, dass die Straßenkinder in Indien am Boden schlafen müssen und nur eine Mahlzeit am Tag und nur Reis zu essen haben. Er fängt an, am Boden zu schlafen und nur Reis zu essen, weil er ein Fürbitter ist für Kinder in Indien. Er fängt gleichzeitig an, für Bekehrungen zu beten. Er erlebt Krankenheilungen um sich herum in Wales, Bekehrungen. Es geht das Sprichwort um, wenn Reith Howells in eine Familie kommt, in ein Haus kommt, dann warte nur, bald wird sich einer bekehren. Er sagt irgendwann sagt der Heilige Geist zu ihm, du sollst keinen Hut tragen und niemandem sagen, warum. Damals trägt jeder einen Hut, das wäre so, wie wenn wir barfuß rumlaufen würden. Und der Heilige Geist sagt zu ihm, trag keinen Hut und sag niemandem, warum du das tust. So ein Dreivierteljahr trägt er keinen Hut, die Leute lachen über ihn und er macht es aus Gehorsam. Und er sagt, irgendwann kam er auf eine Stufe, wo es schon leichter war zu gehorchen, als nicht zu gehorchen. Doch dann, Freunde, wie geht es weiter? Er erlebt die unglaublichsten finanziellen Wunder. Er kann auf eine Bibelschule gehen und er kommt wenige Jahre später in die Mission nach Afrika. Und wenn ich Zeit hätte, könnte ich euch Geschichte nach Geschichte vorlesen, wie er Erweckung erlebt. Wie Tausende von Menschen, Tausende bekehrt werden. Es gibt eine Cholera-Epidemie, es ist in Südafrika. Und ganze Landstriche werden ausgemerzt. Und in der Missionsstation von Reith Howells stirbt kein einziger. Während sie die Kranken in ihr Lazarett bringen und keiner von den Kranken stirbt. Tausende von Bekehrten. Ich will jetzt zum Abschluss über eine Geschichte erzählen, die dann die letzte Lebensjahre von Reith Howells waren und die nicht in der deutschen Ausgabe drinstehen, wo ihr es sehen könnt. Eigentlich meine Hauptaussage von heute, es gibt keine Grenze nach oben an Größe für das, was Gott mit jemandem tun kann, der vollständig sich diesen Akt der Heiligung unterworfen hat. Es gibt keine Grenze. Wir haben vorher das gesehen, oh, dein Wille muss gehen. Und so. Aber schaut, welche Herrlichkeit. Reith Howells geht zurück nach Wales und er gründet eine Bibelschule. Er hat überhaupt kein Geld. Immer wieder bekommt er große Beträge auf einmal geschenkt und er macht eine Bibelschule auf. Und die mit der Bibelschule bekommen den Eindruck, sie sollen sein ein House of Prayer for All Nations. In den 30er Jahren sagen sie, hey, wir wollen eine Gebetsschule sein, die nur dafür da ist, dass die ganze Welt mit Missionaren übersät wird. Denn sie sagen, es gibt ein Prinzip. Es gibt genauso viele Missionare, wie es Fürbitter gibt, die diese Missionare senden. Jesus sagt, es gibt zu wenig Arbeiter in der Ernte, deswegen betet. Das heißt, es gibt einen Zusammenhang. Deswegen sagen die, hey, wenn wir viele Missionare sehen wollen, die predigen, brauchen wir viele Fürbitter im Hintergrund. Und sie fangen an, sie machen eine Konferenz und schreiben groß drauf, das ist unser Auftrag, das Evangelium zu verkünden in der ganzen Welt und wir tun es durch Fürbitte. Doch Freunde, es wird noch dicker. Es beginnt nämlich der Zweite Weltkrieg. Und Gott sagt zu Reith Howells, du und deine Leute, ich muss im Originaltext verlesen hier, es werden immer mehr Schüler, hier sieht man die und hier sieht man Reith Howells mit seinen vielen Schülern. Sie fangen an, Gebetstreffen abzuhalten, vormittags um 9, vormittags um 11, abends um 6, abends um 9. 4 Gebetstreffen am Tag. Ich lese euch ein paar Auszüge vor. Er schreibt ein Tagebuch, 25. April, 28. April, was sie im Gebet empfangen haben, was sie in den Medien gelesen haben und wie sie drauf beten. Und er bezeichnet den Nationalsozialismus als the great beast, als das große Biest. Und Gott sagt zu ihm über Hitler, get victory over him. Gott sagt zu ihm, besieg ihn. Das heißt, er sagt, wir erinnern uns an Wigratsbad, an Antoni Rädel, was ich euch erzählt habe das letzte Mal, die auch gesagt haben, wir wollen Hitler wegbeten. Er sagt, er bekommt den Auftrag, den Krieg zu gewinnen. Er mit seiner Truppe von Leuten in Wales, er sagt zu ihnen, lasst nicht zu, dass einer von unseren Jungs in den Schützengraben mehr leistet als ihr in der Gebetskammer. Lasst nicht zu, dass ihr weniger eifrig kämpft. Er sagt, das Thema, das wir durchbeten wollen, ist erstens, dass Hitler von der Bildschwäche verschwindet und zweitens, dass die Juden nach Palästina zurückkommen. Schau mal, Staat Israel wird 1948 erst gegründet. Stimmt das? 47? 48? Wir sprechen hier von 1940. Er sagt, wir beten so lange durch, bis es einen Staat Israel gibt. Und er macht es konkret. Freunde, was passiert ist? Es beginnt der Luftkampf über England. Nee, stimmt nicht. Das Erste, was passiert ist, ich lese euch vor. Das Erste, was passiert ist, dass Hitler im Mai 1940, er rollt über Holland hinweg und alle erwarten eine Invasion nach England. Freunde, mein Opa war Teil der Invasionsarmee, die bestimmt war, eine Invasion nach England zu machen. Es gab Operation Walross. Mein Großvater hat eine Postkarte nach Hause geschrieben. Den nächsten Urlaubsgrüße schicke ich euch von einer großen Insel. Wir sind nach Belgien versetzt worden und nach Holland versetzt worden, um nach England überzusetzen. Und die Engländer sind voller Panik vor einer Invasion der Deutschen. Es beginnen Luftkämpfe über England. Bevor die Engländer Deutschland bombardieren, haben die Deutschen England bombardiert. Und England ist praktisch wehrlos. Hitler, wir haben im Nachhinein einfach die Bilder im Kopf, dass der Krieg verloren ist. Aber es gab Monate, wo Hitler nur Erfolge hatte und alle Alliierten völlig übermannt waren von dieser massiven Blitzkrieg-Taktik. Er sagt zu seinen Leuten, ihr habt mehr Verantwortung für diesen Sieg heute als die Männer auf dem Schlachtfeld. You must be dead to everything else but this fight. Ihr müsst tot sein für alles andere als für diesen Kampf. Hey, das nenne ich fokussierte Fürbitte. Dann im Mai. Schreckliche Nachrichten. Er schreibt, ganz Großbritannien ist paralysiert vor Angst, weil jede Nacht die Bomber kommen. Und er sagt, hey, wenn so ein Luftangriff kommt, da entscheidet sich ja wirklich, ob du Glaube hast. Bist du sicher in einem Luftangriff? Hat Gott dir gesagt, dass du sicher bist? Er sagt, nur wenn du selber, gleiches Prinzip wie mit den Landstreichern, nur wenn du selber Sieg über deine Angst hast, kannst du effektiv beten, dass Gott in der Situation durchbricht. Dann, Luftkampf über England ist für Deutschland relativ schlecht ausgegangen. Sie lesen in der Zeitung, wo die Angriffe waren und sie beten strategisch, dass sie aufhören. Und er beschreibt eine Szene im Hauptquartier der britischen RAF, also der Royal Air Force, wo sie die ganzen Luftangriffe der Deutschen und die ganzen herankommenden Schwadrone aufzeigen und auf einmal sehen sie, hey, es werden immer weniger und die weichen immer mehr zurück und sie wissen nicht warum. Und die Leute in Wales von Rhys Howells sagen, okay, wir haben einen Sieg errungen. Aber der massivste Sieg oder das eindrucksvollste, es gäbe so vieles zu erzählen. Die beten dann für Nordafrika, für diese Operation Wüstenwolf oder wie sie hieß, unter Rommel. Ja, Rommel leistet einen unglaublich schnellen Vormarsch bis nach Ägypten und auf, das war was Zweites, mein Großvater hat sich auch freiwillig gemeldet als Kraftradfahrer für die Nordafrika, fällt mir jetzt gerade das ein, für die Nordafrika-Mission, aber ist dann abgelehnt worden, ist nach Russland gekommen. Aber jedenfalls auch hier eine unglaublich schnelle Truppenbewegung. Jetzt stell dir Nordafrika vor. Die kommen vom Westen, die Deutschen, Richtung Osten. Wohin sind sie unterwegs? Israel. Rhys Howells ist sicherlich nicht der Einzige, da beten mehr, aber unter anderem Rhys Howells betet, dass sie zum Stillstand kommen und bei El Alamein wird der deutsche Vorschub von den Briten gestoppt und die deutsche Westfront kommt nicht weiter an der Stelle. Ich will euch zum Abschluss die unglaubliche Geschichte von Dünkirchen nochmal erzählen. Im Mai 1940, ich weiß nicht, wie gut ihr im Geschichtsunterricht aufgepasst habt, ist eine der entscheidenden Situationen, die Großbritannesen, wie nennt man das? Sind paralysiert. Sie rechnen jeden Tag mit einer Invasion. Und Großbritannien ist zu der Zeitpunkt kriegstechnisch nicht auf eine Invasion vorbereitet, ist schlecht bewaffnet. Die rechnen alle damit, dass sie innerhalb von ein paar Wochen von, von Hitler überrannt werden, dass die Juden deportiert werden und dass sie unterjocht werden von Deutschland. Sie haben wirklich panische Angst. Es wird ein National Day of Prayer ausgerufen. Die Tage vom 27. Mai, 28. Mai 1940, 27. Mai, schreibt Rhys Howells, die Nachrichten sind die Hölle auf Erden. Englische Armeen werden ausgelöscht auf dem Festland und müssen sich zurückziehen auf eine kleine Landzunge in Dünkirchen. Müsst ihr euch vorstellen, die ganzen alliierten Truppen sind zusammengepfercht in einer kleinen Landzunge. Am 28. Mai, fast auf dem Tag genau heute, 1940, sagt Rhys Howells auf einmal, ich spüre, dass was passiert ist im Gebet. Er sperrt sich tagelang ein und betet nur. Irgendwann merkt er, es ist was passiert. Aber was ist passiert? Dünkirchen hat eine kleine Landzunge, in der 300.000 alliierte Soldaten auf engstem Raum zusammengepfercht sind. Das ist ein Großteil, ein wichtiger, großer Teil der ganzen Armee. Die sind zusammengepfercht auf einer kleinen Landzunge. Und um sie rum sind 2.500 deutsche Panzer. Eine Riesenarmee von Hitler geht auf sie zu und es wäre ein leichtes, durch gezielte Luftangriffe und dann eine Bodenoffensive, die 300.000 Leute gefangen zu nehmen oder zu töten. Was passiert? Es gibt ganz unterschiedliche Erklärungen für das Ganze, aber es kommt ein Tag, an dem die See unglaublich ruhig ist. Am 29. Mai ist die See unglaublich ruhig und aus irgendeinem Grund greifen die Deutschen nicht an. Es gibt bis heute historisch unterschiedliche Erklärungen, aber keine völlig glaubwürdigen. Keiner weiß wirklich, warum Hitler nicht angegriffen hat. Wenn er diese 300.000 Leute gefangen genommen hätte, wäre der Krieg auf jeden Fall für Großbritannien ganz schön anders verlaufen. Es gibt mehr so Geschichten, wie dass ein deutsches U-Boot ein englisches Schiff torpediert hat, zwei Torpedotreffer drauf hatte. Beide Torpedos haben versagt. Auf diesem Schiff war Winston Churchill. Also viele solche Sachen, die du da liest, wo die Leute gezielt dafür beten, dass Torpedos versagen. Die Deutschen greifen nicht an und ein Großteil der 300.000 englischen Soldaten wird evakuiert. Es ist eine unglaublich ruhige See an diesem Tag. Sie können mit vielen kleinen Booten kommen und alle evakuieren. Und keiner weiß warum, außer Rhys Howells. Er stirbt 1950 und seine letzten Worte sind Victory, Hallelujah, glorious victory. Das sind gute letzte Worte. Was ist die Moral von der Geschichte? Worauf will ich raus? Schau, es gibt keine, the sky's the limit, es gibt keine Grenzen für das, was Gott mit jemandem tun kann, der sich voll und ganz an ihn ausliefert. Aber es hat damit zu tun, dass in seiner Kirche bei uns selbst wir sagen, hey, wir wollen in einen Zustand kommen, wo Sünde unerträglich wird, wo wir aufhören mit Kompromissen zu spielen. Und zwar auf zwei Weisen. Einerseits aktiv, dass wir sagen, hey, speziell im Bereich Sexualität, speziell im Bereich, wie gehe ich mit Geld um, speziell im Bereich Stolz, nehmen wir zum ständigen Anlass zu Buße. Ständig zu sagen, Herr, weiß mich, durchforsch mein Herz, zeig mir, was sich da noch verbirgt. Und lehr mich, wie ich es besser machen kann, aber auch passiv, dass wir den Heiligen Geist einladen und sagen, Herr, ich bin zwar kein Rhys Howells, aber ich will auch so eine Erfahrung. Ich will, dass du in mich reinkommst, dass du mein Selbst veränderst. Nur das ist der Schlüssel für Erweckung. Und wenn das mit einer Gruppe von Leuten passiert, egal wie klein die ist, es hat immense Auswirkungen, immense Auswirkungen. Lass uns beten.